Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam in die Woche startest und diesen Podcast zum Start hörst. Heute habe ich einen richtigen Fanboy-Moment, wie man ihn so schön sagt, gehabt und bin, vielleicht hörst du es auch, voller Aufregung in ein Gespräch gestartet, was ich dir heute mitgebracht habe. Und zwar habe ich mit Pater Anselm Grün mich über Unternehmensführung und Führung unterhalten. Pater Anselm Grün ist jemand, den du sicherlich schon mal gehört hast. Er hat über 300 lieferbare Titel aktuell, hat über 14 Millionen Bücher weltweit verkauft und seine Publikationen gibt es mittlerweile in über 30 Sprachen und er gilt als der erfolgreichste Autor spiritueller Bücher im deutschsprachigen Raum. Er ist Mönch der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach und ich konnte mit ihm sprechen über Führung, Unternehmensführung und habe viele Publikationen von ihm mit großer Freude und Inspiration gelesen und umso mehr habe ich mich gefreut, mit ihm über moderne Unternehmensführung zu sprechen. Wie können wir weniger Zahlen, mehr Mensch im Unternehmen integrieren und seine Gedanken über Führung und wie die sich weiterentwickeln wird. Darauf kannst du dich freuen in diesem Podcast. Ja, Pater Anselm, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, dass Sie meiner Einladung in meinen Podcast gefolgt sind. Und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über das Thema Führung, Unternehmensführung zu sprechen und vor allen Dingen, was können Managerinnen und Manager in Unternehmen aus der benediktinischen Lehre letzten Endes lernen. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen.
Danke.
Ich habe es im Eingang gesagt, Sie sind ein Management-Vordenker, ein Inspirator, haben zig Publikationen bereits geschrieben und ganz, ganz viele Unternehmen und Menschen inspiriert. Und jetzt möchte ich natürlich gerne mit Ihnen mal auf das Thema Unternehmensführung, Menschenführung blicken. Was bedeutet denn für Sie Unternehmensführung und Menschenführung?
Das Wichtigste für die Menschenführung ist, dass ich mich selber führen kann und das kann ich nur, wenn ich eine ehrliche Selbsterkenntnis versuche, mich zu erkennen mit all meinen Schattenseiten, weil das, was ich bei mir nicht kenne, das projiziere ich auf die anderen. Zum Beispiel gibt es ja viele Menschen, die sagen, wir wollen eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, aber unbewusst geht von ihnen Misstrauen aus, weil sie einfach sich selber nicht trauen, weil sie nicht ihre eigene Wahrheit angeschaut haben. Deswegen ist Selbsterkenntnis das Wichtigste, denn wer gespalten ist in sich, der spaltet auch die Gruppe und die Firma. Das Zweite ist, das Ziel der Menschenführung ist nicht in erster Linie die Zahlen zu erreichen, sondern Leben zu wecken in den Mitarbeitern. Und wenn ich Leben wecke, wenn die Lust am Leben haben, Lust an der Arbeit, dann werden sie auch effektiv arbeiten, dann werden auch die Zahlen stimmen. Aber ich gehe nicht von Zahlen aus, sondern ich gehe von Menschen aus.
Ja, diese Lust zu wecken und auch diese Selbsterkenntnis und gerade jetzt im Kontext, es wird sehr, sehr viel über Vertrauenskultur gesprochen und wir brauchen mehr Vertrauen im Unternehmen. Jetzt sagen Sie, dieses Vertrauen liegt erstmal an einer ehrlichen Selbsterkenntnis in mir letzten Endes, weil wenn ich ihm selber gespalten bin, dann spalte ich eben auch im Außen. Diese Selbsterkenntnis, wie komme ich zur Selbsterkenntnis?
Gut, einmal kann ich meine Reaktionen auf Mitarbeiter anschauen, wenn ich empfindlich reagiere oder gegen wen spreche ich ständig, wo ärgere ich mich ständig. Meine Emotionen zeigen, vor allem meine empfindlichen Emotionen, dass da etwas ist, was ich bei mir noch nicht angenommen habe. Und einfach der Stille mal aushalten, welche Gedanken kommen da, welche Gefühle, komme ich zur Ruhe oder fühle ich mich innerlich leer oder fühle ich mich ja, abgeschnitten von mir selber. Also die Stille ist eine wichtige Quelle von Selbsterkenntnis und natürlich das Reflektieren meiner Beziehungen zu den Mitarbeitern, da lerne ich ganz viel kennen.
Ja, Stille ist auch ein ganz wunderbares Stichwort, wo Sie eben sagen, dass halt einfach in der Stille auch dann viele Antworten liegen, vielleicht für die Selbsterkenntnis und den Weg auch zu mir selbst letzten Endes. Sie haben das in dem aktuellen Buch, Wofür brennst du, muss ich gerade dran denken an Ihre Worte, wo Sie eben geschrieben haben, so sinngemäß, dass eben wichtig ist, am Grund meiner Seele sprudelt die Quelle des Heiligen Geistes und dafür muss ich, um dahin zu kommen, muss ich durch die negativen Gefühle hindurchgehen. So haben Sie es im Buch beschrieben und an dieses Zitat musste ich gerade denken, als Sie das sagten.
Ja, viele Menschen haben Angst vor der Stille. Eine Frau sagte mir, ich kann nicht in die Stille gehen, da geht ein Vulkan in mir hoch. Da hat man einfach ein ganz negatives Selbstbild. Gut, vielleicht ist dann ein Vulkan von Emotionen, aber dann ist es wichtig, durch die Emotionen hindurchzugehen, in den Grund der Seele und zu spüren, da bin ich klar, da bin ich im Einklang mit mir selber. Also viele haben Angst vor der Selbsterkenntnis und können dann die Stille nicht aushalten. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, nur weil ich die alte Wahrheit anschauen will. Aber die kann ich nur anschauen, wenn ich sie nicht bewerte. Und das erlebe ich eben oft, dass Führungskräfte Angst haben, sich selber anzuschauen, weil sie dann vielleicht Aspekte in ihrem Leben sehen, die nicht so schön sind, die nicht mit ihrem Idealbild übereinstimmen. Aber nur, was ich anschaue, kann verwandelt werden. Das ist für mich auch wichtig. Was ich verdränge, das bleibt an mir hängen.
Also auch da diese Integration dieser Schattenseiten, wie Sie es genannt haben, eben auch bewusst zu machen und nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen in dem Fall.
Ja, der C.G. Jung sagt, jeder hat immer zwei Pole, Liebe und Aggression, Verstand und Gefühl und Vertrauen und Angst und Glaube und Zweifel. Wenn ich einen Pol verdränge, gerät er in Schatten und vom Schatten aus wird er sich destruktiv auf den Menschen auswirken. Deswegen zu spüren, was ist so, wenn ich sehr für andere bin, habe ich auch eine egoistische Seite und das einfach zuzugeben, dann verliert sie an Macht über mich.
Jetzt kennen Sie natürlich auch viele, viele Managerinnen und Manager, die Sie seit Jahren, Jahrzehnten mit begleiten und gleichzeitig ist ja oftmals so eine saloppe Aussage, die dann vielleicht auch einem entgegenkommt, zu sagen, ja Mensch, klingt erstmal logisch, Pater Anselm, aber wann soll ich denn die Zeit finden, in die Selbstreflexion zu kommen, in die Stille zu kommen? Wie soll es denn funktionieren in so einer wilden Arbeitswelt, wie wir sie heute haben?
Gut, da sind eben Rituale wichtig. Das Rituale schafft eine heilige Zeit. Und wir brauchen eine heilige Zeit jeden Tag, auch wenn es nur 10 Minuten ist, oder die uns gehört, wo ich mit mir in Berührung komme. Und wenn ich eine heilige Zeit habe jeden Tag, wird die andere Zeit auch nicht so leicht zum Hamsterrad. Aber diese heilige Zeit muss ich mal eben nehmen, wo ich das Gefühl habe, ich lebe selber, anstatt gelebt zu werden. Das kann jeder. Die Verhaltenspsychologie sagt, ob ich so etwas durchführe oder nicht, ist nicht Sache der Willensstärke, sondern Sache der Klugheit. Ich muss einfach spüren, was ist, wann kann ich mir so eine Zeit nehmen? Nach dem Aufstehen oder bevor ich die Arbeit gehe, dass ich einfach bewusst ein Ritual mache, zum Beispiel die Menschen segne, dass ich mit einer anderen Haltung in den Betrieb gehe, zu gesegneten Menschen und nicht sofort Angst habe, der will was gegen mich und der kämpft gegen mich, sondern geht zu gesegneten Menschen, da gehe ich mit der anderen Haltung hin.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eben es eben an uns liegt, uns diese heilige Zeit, wie Sie sie nennen, dann auch wirklich selber zu schenken und eben bewusst dann auch durch die eigenen Prioritäten zu geben, diese Möglichkeiten der Selbstreflexion, um es dann zu tun.
Gut, was ich habe erst heute Mittag ein Führungsseminar beendet und was ein großes Problem ist immer, wir reagieren immer, wir lassen uns aus der eigenen Mitte herausreißen, wenn der mich angreift oder wenn ein Problem hochkocht, dann reagieren wir und wir sind nicht bei uns und Rituale bringen uns immer wieder in Berührung mit uns selber und wenn wir aus der Mitte heraus reagieren, werden wir ruhiger und überlegter reagieren und vermutlich auch klüger.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, Unternehmensführung bedeutet für Sie auch, das Leben zu wecken in den Mitarbeitenden und eben weg von den Zahlen hin zu den Menschen sozusagen und dort die Lebendigkeit zu stimulieren. Was bedeutet das für Sie?
Gut, also das bedeutet, dass ich mir auch Zeit nehme, einzelne Mitarbeiter anzuschauen, mich hineinzufühlen, was klemmt bei dem, warum kommt er nicht in die Gänge oder wo springt er an, was könnte sein Leben, seine Lebendigkeit sein. Das ist das eine, dass ich mir Zeit nehme für die einzelnen Mitarbeiter und dass ich spüre zum Beispiel, dass ich nicht sofort reagiere auf das schwierige Verhalten. Der Albert Görres sagt ja, keiner tut das Böse aus Lust am Bösen, sondern immer aus Verzweiflung. Und das interpretiere ich immer für die Mitarbeiter. Kein Mitarbeiter ist aus Lust schwierig, sondern immer aus einer inneren Not heraus. Und wenn ich eben nicht gegen das schwierige Verhalten kämpfe und sage, du musst dich ändern, wenn ich gegen was kämpfe, entwickle ich Gegenkraft. Wenn ich aber versuche zu verstehen, was ist da eigentlich los, warum ist das so schwierig, dann kann sich auch was wandeln. Und das ist für mich wichtig, nicht das Hauruck verändern. Ich kann den Menschen nicht sofort verändern, aber ich habe die Hoffnung, dass sich was wandelt. Aber verwandelt werden kann eben nur das, was ich anschaue.
Also auch so eine Unterstützung auch wiederum, da fühle ich mich wieder an die Selbsterkenntnis erinnert, also die Führungs-, als Unterstützung dann auch der Selbsterkenntnis für den einzelnen Menschen in den Teams, in Unternehmen.
Ja, das ist ganz wichtig. Also für mich ist eben dieses Motto, verstehen statt bewerten. Ne? Denn mich selber verstehen, anstatt mich zu bewerten und den Mitarbeiter auch erstmal verstehen und nicht sofort bewerten, das Verhalten ist unmöglich und du bist schlechter Mitarbeiter, sondern versuchen zu verstehen und dann kann man schauen, wie können wir etwas verwandeln, wie können wir etwas ändern, wie kann der Mensch wachsen, wie kann er in seine Kraft hineinwachsen.
Ja, da fällt mir ein Zitat ein, was Sie auch in Ihrem Buch, aus Ihrem Buch habe, wo Sie eben schreiben, Arbeitszeit ist nur dann eine erfüllende Zeit, wenn wir Leidenschaft für unsere Arbeit haben, dann wird die Arbeit selbst zur Lust am Leben.
Ja, wenn ich die Arbeit nur als Last sehe und das Leben nur in der Freizeit ist, dann verpulvere ich letztlich die Hälfte meines Lebens mit Last, mit etwas Negativem. Und wenn die Arbeit aber Lust macht, wenn was fließt, was strömt, das tut mir auch selber gut, das gibt mir auch Energie. Mhm. Die Arbeit kostet nicht nur Energie, sondern gibt auch Energie. Und dann ist mein Leben einfach erfüllt, dann ist beides erfüllt, dass die Arbeit und die freie Zeit.
Wie sehen Sie da in diesem Kontext die ja oft auch sehr intensiv geführte Work-Life-Balance-Diskussion in der Wirtschaft?
Gut, es hat natürlich eine Berechtigung, dass wir nicht, dass die Arbeit nicht alles bestimmt. Aber wenn Work-Life-Balance heißt, dass das Leben nur nach der Arbeit ist, dann wäre das für mich kein guter Begriff, sondern wichtig ist, dass beides Lebendigkeit ist, die Arbeit Lebendigkeit und das, was ich tue am Abend. Und wenn ich immer nur von einem Event zum anderen gehe, dann ist die Freizeit auch nicht besonders sinnvoll.
Ja, diese Lebendigkeit, das ist, glaube ich, das, was auch immer so ein großes Anliegen von Ihnen ist, die Lebendigkeit in mir letzten Endes zu pflegen, zu finden, auch durch die Selbstreflexion, aber eben auch im Gegenüber dann zu stimulieren und zu wecken und das, wie Sie gesagt haben, das Verhalten nicht zu bewerten.
Und ein wichtiges Problem ist, ich erlebe viele Führungskräfte, die Idealbilder haben. Als Führungskraft muss ich entscheidungsfreudig, konfliktfähig, durchsetzungsfähig sein. Und die haben Bilder und die überfordern sie. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen, dass sie diesen Bildern doch nicht entsprechen. Und ich führe die Leute immer in ihre Kindheit und sage, was habe ich leidenschaftlich gern getan als Kind? Und wo war meine Energie da? Und wir haben heute auch diese Übung gemacht. Und das war erstaunlich, wie die Leute sich gegenseitig dann gesagt haben, ja, wenn du dein Bild siehst und mit deiner Arbeit, auf einmal haben die Leute gemerkt, ja, ich habe Lust an der Arbeit. Ich bin im richtigen Beruf. Ich bin in Berührung mit dem, was ich als Kind leidenschaftlich gern getan habe. Also wenn wir da die Beziehung sehen, dann werden wir auch nicht so leicht erschöpft. Also Erschöpfung hat natürlich viele Ursachen, aber eine ist, dass ich gegen meine inneren Bilder lebe und nur versuche, andere Bilder, die mir von außen aufgedrückt werden, zu erfüllen. Und da komme ich nie nach. Ich muss aus den eigenen Bildern, dann habe ich auch Energie und habe Kraft.
Was können wir denn tun als auch Unternehmensgestalter, wenn wir jetzt in dem Sinne die, sagen wir, über die Rolle der Führungskräfte gesprochen, auch bezogen auf Mitarbeiter. Aber wie sollten wir aus Ihrer Sicht Unternehmen denn denken, dass sie dieser Ort werden, den Sie beschreiben, wo eben Menschen jenseits vielleicht auch von Idealvorstellungen miteinander in den Kontakt und in die Lebendigkeit kommen?
Gut, Unternehmen ist eben auch wichtig, dass wir in Kommunikation treten, dass wir eine gute Kommunikation haben, dass die Leute auch sagen können, was sie denken, dass wir miteinander unsere Ziele sehen. Und ein Thema ist mir auch wichtig, dass wir gemeinsam überlegen, welche Hoffnung vermitteln wir mit unserer Firma. Das mache ich auch immer eine Übung, dass ich die Leute aufschreiben lasse, welche Hoffnung vermittle ich mit meinem Beruf. Als Ingenieur, als ITler, da vermittle ich Hoffnung, dass die Probleme gelöst werden. Als Arzt sowieso die Hoffnung auf Heilung, der Lehrer Hoffnung auf Bildung und so weiter. Und welche Hoffnung geht von mir aus? Und wenn ich spüre, ja, ich bin bei der Arbeit, vermittle ich Hoffnung, das ist auch eine Energiequelle. Ja? Dann habe ich Lust an der Arbeit, weil ich merke, die ist sinnvoll. Ich vermittle Hoffnung auch für die Gesellschaft.
Ja, und ich glaube, das ist auch genau das, was oftmals fehlt. Also, dass eben es düsterste Zukunftsaussichten gibt, aber in diesen Zukunftsaussichten halt viel Angst entsteht dann auch im Unternehmen und somit die Hoffnung ein Stück weit zu kurz kommt. Beobachten Sie das auch?
Ja, also natürlich viele Unternehmen machen Ziele, aber wir sehen, momentan ist die Zeit so chaotisch, dass wir nicht mehr 10 Jahre vorausplanen können. Das war früher mal, aber heute ist die Zeit unsicherer. Aber trotzdem, welche Hoffnung vermitteln wir? Ich habe für eine Schaeffler-Firma einen Kurs gehalten. Und ja, wir vermitteln die Hoffnung, dass wir gute Autos bauen, der umweltgerechte Auto. Und welche Hoffnung vermitteln wir miteinander? Dass ich mich verlassen kann auf den anderen, wenn ich zu ihm komme, dass er sich Zeit nimmt für mich. Hoffnung, dass ich verstanden werde, dass ich meine Probleme mit anderen besprechen kann. Das ist für mich entscheidend. Und dann merkt jeder, meine Arbeit ist wichtig. Ich habe zum Beispiel eine Buchhalterin meinte, ja, meine Arbeit ist ja nicht wichtig, welche Hoffnung vermittle ich? Dann haben die anderen gesagt, ja doch, wenn ich zu dir gehe, dann weiß ich, die Sachen werden erledigt, du weißt die Rechnungen. Also jeder vermittelt Hoffnung und jeder hat einen Wert in der Firma und das ist wichtig, nicht nur die voranstehen, sondern jeder vermittelt in seiner Weise Hoffnung.
Ja, da fühle ich mich gerade selber daran erinnert, warum ich vor 26 Jahren damals mich entschieden habe, in die Bank zu gehen, weil mir immer der Kontakt zu Menschen sehr, sehr wichtig war bis heute und gleichzeitig ich damals auf der Bankenseite das Gefühl hatte, ich bin einfach Wunscherfüller, dass ich einfach Träume erfülle über die eigene Immobilie beispielsweise oder über ein neues Auto, über die Altersvorsorgung oder was auch immer, sozusagen das schöne, finanziell abgesicherte Leben.
Ja, die Bank gibt ja Kredit und Kredit kommt ja von Kredite, Glauben, Hoffen. Sie vermittelt Hoffnung, dass es sich lohnt, zu investieren, was zu wagen. Aber ich erlebe heute Banken, die nur nach Kennziffern gehen und nicht mehr Hoffnung vermitteln, sondern nur Angst haben, es könnte nicht mehr zurückgezahlt werden und gar nicht mehr den Menschen trauen, mit dem man lange genug zusammengearbeitet hat und man weiß, der wird zurückzahlen.
Ja, absolut. Und jetzt wissen Sie, Pater Ansin, dass diesem Podcast sehr, sehr viele Menschen aus dem Bankwesen letzten Endes hören und sehr viele Managerinnen und Manager. Was würden Sie denen denn raten, wenn Sie auf letzten Endes die aktuelle Welt blicken, auf die aktuelle Situation vielleicht auch im Finanzwesen, was Sie gerade angesprochen haben, was würden Sie denen denn raten zu sagen, was sind jetzt eigentlich die Punkte, wie ein Unternehmen vielleicht auch lernen kann aus der benediktinischen Spiritualität durch diese wilden Zeiten zu kommen?
Gut, da ist eben wichtig, die Beziehungen ernst zu nehmen. Ein Geschäft kann ich nur machen mit einem Menschen, den ich begegne, wo ich ein Gespräch führe. Als Stellara habe ich zum Beispiel nie einen Vertreter, der mir noch im Bauch geredet hat, was abgekauft, sondern nur, wenn ein Gespräch entstanden ist, weil ich den Menschen gespürt habe. Und das ist auch für die Banker wichtig, dass sie nicht nur auf die Zahlen gehen, sondern wenn ich den Menschen spüre, der wird sich Mühe geben. Natürlich kann man auch mal enttäuscht werden, aber die Zahlen sind auch keine Garantie, die Kennzahlen, ob das in 5 Jahren noch gut ist, sondern also die Frage ist, welches Klima ist in der Firma, haben die Hoffnung, kann man dem vertrauen, dass er sich alle Mühe geben wird. Und ich denke, diese Aspekte sind wichtiger als die reinen Zahlen. Die reinen Zahlen sind kalt.
Ja, da geht einem nicht das Herz auf, wenn man sie sieht. Das Herz beginnt natürlich dann höher zu schlagen bei der Begegnung miteinander dahingehend. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, was Sie da sagen. Wenn wir auf den Blickwinkel nochmal legen wollen, was können denn Unternehmen jetzt aus dieser benediktinischen Lebensweise vielleicht auch noch stärker integrieren und lernen aus Ihrer Beobachtung?
Gut, ein Aspekt, den die Manager bei uns lernen, ist, ein guter Rhythmus zu haben. Ein Rhythmus, jeder Mensch hat auch einen Biorhythmus. Thierry Jung sagt, wer im Rhythmus arbeitet, kann effektiver und nachhaltiger arbeiten. Also der Rhythmus hält wach, aber wenn ich 8 Stunden das Gleiche mache, dann werde ich ausgepowert sein. Ich brauche Pausen, einen guten Rhythmus. Das ist das eine. Dann das andere, gut, die benediktinische Gemeinschaft lebt davon, dass so verschiedene Typen doch miteinander leben können und einfach die Offenheit für den anderen, eben nicht auch dem anderen was zutrauen, eben nicht so Benedikt sagt, dass wir in jedem Menschen Christus sehen, das ist natürlich für manche übertrieben, aber dass ich den Menschen nicht festlege auf das negative Verhalten, sondern vertraue, in jedem ist die Sehnsucht nach dem Guten, ein guter Kern in jedem, das ist auch für mich ganz wichtig. Benedikt sagt, der Abt soll nicht so argwöhnisch sein, sonst kommt er nie zur Ruhe. Also wenn ich immer das Gefühl habe, meine Mitarbeiter leben nur ihre eigenen Interessen, dann muss ich ständig schauen, dass die einigermaßen funktionieren. Also ich muss Vertrauen haben und Vertrauen schafft ja auch Lebendigkeit. Kontrolle schafft keine Lebendigkeit. Im Gegenteil, dann versucht man vielleicht Fehler zu vermeiden, aber man ist nicht kreativ und nicht innovativ. Oder Benedikt sagt, der Tellerrat soll der ganzen Gemeinschaft wie ein Vater sein. Das klingt natürlich nach patriarchaler Führungsstil. Das meint aber nicht, der Vater ist der, der den Rücken stärkt. Dass der Chef dem Mitarbeiter nicht den Rücken fällt, sondern den Rücken stärkt. Und dann entsteht ein Klima von Innovation, von Kreativität. Ich habe dann keine Angst, auch wenn mal ein Fehler gemacht wird, weiß ich, ich werde der Chef steht zu mir und wir werden schauen, wie man das besser machen kann. Aber der Fehler ist nicht so sofort Grund der Abmahnung oder wie auch immer.
Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Ich habe damals meine Doktorarbeit im Kloster geschrieben und habe sozusagen dann neben der Doktorarbeit auch 2 Wochen unter letztendlich Mönchen leben dürfen und dieser Rhythmus, der halt durch die Gebetszeiten ganz klar vorgegeben ist und den Tag sozusagen, aber auch die Mahlzeiten sozusagen dann strukturiert, aber auch die Bereiche zwischen wann findet Arbeit statt und wann findet eben Begegnung statt, Gemeinschaft statt, an das musste ich gerade denken, dass eben da einfach eine sehr, obwohl der Tag sehr früh begonnen hat, immer 5.30 Uhr, aber dennoch war es dann einfach auch so ein Leben mit der Natur auch, mit dem Sonnenaufgang, mit dem Sonnenuntergang und somit auch ein sehr, sehr rhythmisches Form des Lebens.
Ja, die Leute haben mich immer gefragt, der Zellerar hat ja trotzdem Bücher geschrieben und wie das geht, der Rhythmus, ja. Am Dienstag und Donnerstag morgen zwischen 6 und 8, am Sonntagnachmittag, diese 6 Stunden in der Woche, da kann man dann was tun. Aber wenn ich immer sage, ich habe zu viel Arbeit, ich habe keine Lust, dann werde ich nie was kreativ sein.
Jetzt wenn wir nochmal auf diese Lebendigkeit schauen, weil die Lebendigkeit ist ja auch so ein Anliegen von Ihnen, wie kriegen wir eben, wenn wir lebendig sind, Sie haben es vorher so schön gesagt, Vertrauen schafft Lebendigkeit. Und jetzt erleben wir natürlich Unternehmen, und das betrifft nicht nur das Finanzwesen, die sehr, sehr ausgefeilte Kontrollinstrumente haben, Steuerungsinstrumente haben, Ziele, die dann controlled werden etc. Also sehr, sehr viele Dinge, die eher auf der Misstrauensebene stattfinden. Würden Sie sagen, die vertrauensbildenden Themen sind auch wirklich loslassen von Zielsystemen, dieser Art Kontrollsysteme, oder denken Sie da an andere Formen?
Gut, natürlich braucht es eine gewisse Kontrolle, aber ich merke schon, dass es einfach übertrieben ist. Und wie Sie gesagt haben, diese übertriebene Kontrolle ist eine Reaktion auf die Angst. Man hat Angst, jemand könnte einen betrügen, hat Angst, jemand zum Beispiel könnte einen falsch beraten. Ja, das ist natürlich die Angst der Banker, der könnte mich anklagen, wenn er Wertpapier kauft, das ich ihm empfohlen habe und es geht runter. Das braucht eben Vertrauen auf beiden Seiten. Ja. Und es ist natürlich auch die Schuld teilweise der Anleger. Ich habe auch immer Geld angelegt, aber kam nie auf die Idee, den Banker zu verklagen, sondern wir schauen da gemeinsam und ich habe Vorschläge, der hat Vorschläge und wir schauen halt, das ist auch Vertrauen. Und aber wenn der Banker Angst hat, er könnte angeklagt werden, dann wird er nur die langweiligen Aktien, die die Bank vorschlägt, vorschlagen und dann macht es kein Geschäft mehr. Wird auch ein Banker erzählt, ich bin nur noch Verkäufer und kein Berater mehr. Und also das braucht den kreativen Spielraum auch für den Bankberater.
Also wir brauchen mehr kreative Spielräume, aber auch einen guten Rhythmus nehme ich mit, der letzten Endes auch aus Pausen besteht, die auch Teil des Rhythmus sein dürfen, um dann eben mit uns, das haben Sie so schön beschrieben, mit dieser heiligen Zeit eben auch mal in die innere Reflexion, in die Stille auch zu gehen. Und wenn wir jetzt uns überlegen, und ich bin mir sicher, dass viele Menschen, die hier zuhören, schon ganz viele Ideen haben und Gedanken haben und sich noch so ein bisschen vielleicht auch im Konflikt befinden, zu sagen, ja, wie kann ich es denn wirklich dann in mein Unternehmen bringen, in mein Institut bringen? Was ist da für Sie immer, was wäre Ihre Empfehlung zu sagen? Was könnte so ein erster Schritt sein, wenn wir sagen, wir möchten mehr in Richtung Lebendigkeit uns aufmachen, mehr eben das Thema Mensch ins Zentrum stellen statt den Zahlen? Was ist aus Ihrer Erfahrung da vielleicht ein guter erster Schritt, den mal zu gehen?
Der erste Schritt ist, auch an der Sprache zu arbeiten. Wie reden wir oder sprechen wir miteinander? Mhm. Wir reden über die Dinge, aber sprechen heißt immer persönlich sprechen und einfach im Gespräch miteinander Beziehung treten. Das schafft schon eine andere Atmosphäre. Die Kirchenväter sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus. Die Frage, welches Haus bauen wir? Ein Haus, vor dem sich die Menschen angenommen fühlen, wo sie sein dürfen, wo sie über sich sprechen können oder ein Haus, der Angst hat, das, was ich sage, wird sofort bewertet oder wird ein Strick daraus gedreht. Also das, glaube ich, schafft Lebendigkeit. Eine Sprache, die ermutigt, die nicht bewertet, sondern die ermutigt und die Leben weckt. Und das andere ist einfach, Vertrauen entsteht nur, wenn ich selber Vertrauen habe und einfach auch über mich persönlich spreche und dann kann nicht erwarten, dass der andere über sich spricht, wenn ich mich hinter einer Mauer verstecke.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich viele denken, ja, das klingt total logisch und auch sicherlich sehr einladend, so wie Sie es sagen, da ist es ja wirklich verrückt, wenn jemand sagen würde, Mensch, da möchte ich nicht, ich möchte nicht mehr Lebendigkeit erleben. Gleichzeitig ist es natürlich aber sehr, sehr lange schon gewohntes Verhalten, vielleicht einige Kontrollinstrumente und Kontrollinstanzen zu haben. Also ich muss auch loslassen können und vielleicht wird im Loslassen die Angst erstmal größer, ob das wirklich der Weg ist, der dann vielleicht auch fürs Unternehmen weiterhin in die Zukunft führt. Haben Sie da noch Erfahrungen, wo Sie sagen, also teilen Sie diese These, dass die Angst vielleicht sogar am Anfang ein bisschen größer sogar noch wird, bevor man dann ins Vertrauen kommen kann, dass dieser Weg dann auch in die Zukunft führt? Und haben Sie vielleicht auch einen Tipp für die Menschen, die gerade zuhören, wie man dieser Angst begegnen kann?
Gut, die Angst ist ja was Wesentliches für den Menschen. Entscheidend ist, dass ich mit Angst spreche und so, vor was habe ich Angst, was könnte denn passieren? Und natürlich hat die Angst eine gewisse Berechtigung. Ich darf ja nicht total ins Blaue wirtschaften. Aber die Frage, lähmt mich die Angst? Oder wenn ich mit ihr spreche, dann ist die Angst ja manchmal auch eine Einladung, kreativ darauf zu reagieren. Wie könnte ich denn reagieren, wenn das und das eintritt? Natürlich eine gewisse Absicherung braucht es immer. Ich habe seit 40 Jahren lege ich Geld an mit Wertpapieren. Da gab es natürlich Zeiten, wo Verluste waren, aber entscheidend ist, was langfristig ist. Und wenn ich langfristig hat es dann doch Erfolg gebracht und das ist entscheidend. Und wenn ich aber sofort immer Angst gehabt hätte oder in der Finanzkrise, wenn ich dann nur konservativ reagiert hätte, hätte ich es nie überwunden.
Ja, ich finde, das ist ein schönes Bild, mit der Angst sprechen, also mit der Angst in Kontakt treten. Ich musste da sofort an, du wirst sicherlich diese Folge auch hören, Gespräche mit meiner Mama denken, wenn eben Dinge neu waren, dann waren eben auch erstmal vielleicht sorgevolle Momente und dann ist man ja auch in den Dialog getreten und sagen, ja Mama, an das habe ich gedacht, an das habe ich gedacht, an das habe ich gedacht. Und irgendwann mal gibt es ja diesen Moment dann, wo meine Mutter gesagt hat, okay, ich sehe, du hast an vieles gedacht, mach's. Also dieses Loslassen, was dann irgendwie stattfindet, und das fühlte ich mich gerade erinnert bei dem, was Sie gesagt haben.
Wir hatten junge Unternehmer, Baubranche, dritte Generation im Familienunternehmen, erzählt, er wacht morgens voller Angst aus, ob die Banken seinen Kredit verlängern, und die Angst lähmt ihn. Warum lähmt sie ihn? Weil er sich verbietet, ich als junger Unternehmer darf keine Angst haben, ich müsste eigentlich mit Vertrauen vorausgehen. Aber wenn ich die Angst zugebe, hat er Berechtigung. Vor was habe ich Angst? Vor den Mitarbeitern, die sagen, es stehen momentan nicht gut. Oder vor meinem Vater, wenn ich den Betrieb an die Wand fahre. Und dann kann man, wenn ich die Angst zugebe, widerspreche und vielleicht mit 2, 3 Leuten spreche, welche Möglichkeiten gibt es, können wir kreativ darauf reagieren, dass wir eben nicht so. Eine Reaktion auf Angst ist immer mehr arbeiten. Wir müssen noch mehr arbeiten, aber das ist unproduktiv. Da bin ich stur, da bin ich, da erstarrt etwas. Der Zirkel Jung sagt, es geht um Verwandlung und jede Firma muss sich wandeln. Und es gibt für ihn 2 große Hindernisse der Verwandlung. Das eine ist das vorschriftsmäßige Verhalten. Ich mache alles richtig, oder bei der Arbeit, ich mache noch mehr. Aber dann haben wir keinen Horizont, da ist keine Kreativität da. Und das andere ist, das klingt vielleicht für viele Firmen nicht so gut, der größte Feind der Verwandlung ist ein erfolgreiches Leben. Einfach, wenn man immer Erfolg hat und sagt, wir sind die Besten, ist auch der Anfang vom Ende.
Das ist also die Hybris, die dann vielleicht manchmal entsteht, dann von diesem erfolgreichen Leben. Ja, spannend. Ja, spannende 2 Komponenten, die Sie noch genannt haben, und diese Verwandlung, ich glaube, um die geht's. Und vielleicht abschließend, Pater Anselm, wenn Sie eine Sache Führungskräften ans Herzen legen würden und Unternehmenslenkern, was wäre das?
Die Hoffnung, welche Hoffnung vermitteln wir und welche Hoffnung vermittle ich selber, geht von mir Pessimismus aus, sehe ich immer nur die Probleme. Das Hoffnung heißt nicht, die Augen zu verschließen, nicht bagatellisieren, weil die Hoffnung heißt, die Wirklichkeit sehen, wie sie ist, und trotzdem hoffen, dass etwas möglich ist. Der Heraklit, der große Philosoph, 500 Jahre vor Christus, er sagt, wenn ich das Unverhoffte zu hoffen wagt, wird es nie erlangen.
Ein wunderschönes Abschlussfazit für diesen wunderbaren Podcast. Vielen, vielen Dank, Pater Anselm, für Ihre Bereitschaft, dieses wunderbare Gespräch zu führen. Da war ganz viel Inspiration dabei, der ich sehr, sehr wünsche, dass Sie ganz viele Menschen im Herzen berührt und zu Handlungen aufruft, um dann auch im jeweiligen Unternehmen oder Team diese Wirkung zu entfalten. Vielen, vielen Dank für diese tollen Impulse.
Ja, danke für das angenehme Gespräch.
Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war ein ganz, ganz besonderes Gespräch rund um das Thema Führung, was mit mir sehr, sehr in Resonanz gegangen ist. Ich habe viele Sachen gelernt und nochmal auch neu verstehen dürfen aus dem Blickwinkel von Pater Anselm. Und ich hoffe sehr, dass für dich ebenso viel dabei war und du für dich und dein eigenes Führungsverhalten oder für dich als Mitarbeiter im Rolle der Lebendigkeit und gucken, was ist eigentlich der Teil, der Hoffnung gibt in meinem Beruf des Bankers oder der Bankerin, dass du da viel für dich integrieren konntest und kannst. Und sag erstmal danke, dass du diese Folge gehört hast, und freue mich sehr, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören und wenn du diesen Podcast abonnierst und somit keine Folge mehr verpasst. Hab eine wunderbare Woche. Bis bald.